Zwei Dinge hatte ich auf dem Herzen gerade noch. Zum einen, zum Schluss. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Daran soll die Welt erkennen, dass er unser Herr ist. Das habe ich so auf dem Herzen gehabt und das möchte ich einfach weiter sagen. Lasst uns nach Liebe trachten. Das ist gar nicht leicht. Seinen Geist in unseren Herzen, lasst uns danach trachten, dass er uns so gebrauchen kann, wie er ist. Dass er so in unseren Herzen wirken kann, wie er ist. Und dann hatte ich ganz zu Anfang, ich habe das auch gebetet, das war so wie ein Schlachtruf, dass Gott sagt, das soll dein Schlachtruf sein. Ich lobe den Herrn, meine Seele lobe den Herrn. Und was ich gebetet habe für mich selbst, das möchte ich euch auch als Ermutigung sagen. Wenn es euch in diesem kommenden Jahr an einzelnen Tagen nicht so gut geht, wenn Dinge, die da kommen, nicht so schön sind, bedrückend, beängstigend oder sonst was, dann lobe den Herrn. Such seine Nähe. Er wohnt unter dem Lobpreis seines Volkes. Er wird deine Seele berühren und das, was in deinem Herzen ist, in deiner Seele ist, verändern. Du wirst aufschauen können und darüber stehen können. Das hatte ich noch so auf dem Herzen. Lasst uns das einfach auch mitnehmen. Ja, dann nochmal ein gutes, gesegnetes neues Jahr euch allen. Der Herr ist mit uns, wie wir heute schon gehört haben. Ich möchte heute über die Jahreslosung predigen. Das ist ja so, ne? Jahreswechsel, ein neues Jahr. Jahreslosung habe ich, glaube ich, die letzten ein, zwei Jahre auch so gemacht. Ich finde, das ist eine gute Sache zu überlegen, was sagt uns das Wort Gottes, was sagt uns der Herr für dieses Jahr. Lass uns da mal das zu Herzen nehmen und verinnerlichen und hinausschauen in das, was er für uns hat. Ein neues Jahr, das ist ja so, der Mensch, der braucht diese Zeitrechnung. Wir rechnen in Jahren, Monaten, Wochen, Tagen. Die Zeit muss für uns messbar sein, weil wir bewegen uns in dieser Dimension. Ich sage mal, Gott hat für sich diese Dimension nicht. Er ist ewig. Aber er hat es so für uns Menschen gesetzt. Das lesen wir schon im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 14. Es seien Lichter an dem Firmament des Himmels, die Tag und Nacht trennen und zu Zeichen für Jahreszeiten, Tage und Jahre werden. Gott hat Zeiten gesetzt, Zeitrechnung. Wir sollen das so gebrauchen auch. Und wir brauchen das auch. Aber es gibt auch noch darüber hinaus in der Bibel andere Zeiten. So in der Bibel gibt es Zeitalter. Oder das wird dann so gesagt. Ne? Man unterscheidet so Zeitalter so von der Schöpfung bis zum Sündenfall, vor und nach der Flut, Zeitalter der Patriarchen, Zeitalter des Gesetzes, bis hin dann zu Jesus, das Volk Israel und die Propheten. Dann das Zeitalter der Endzeit oder auch Gnadenzeit fällt damit rein, die Trübsalzeit. Und dann so das Zeitalter der Gerechtigkeit. Wenn Jesus sichtbar auf der Erde regiert, im sogenannten tausendjährigen Reich, und das Gericht stattfindet, Gerechtigkeit geschaffen wird und die Ewigkeit anbricht. Und die Jahreslosung ist in diesem letzten Teil angesiedelt. Da sagt Gott selbst, siehe, ich mache alles neu. Das steht in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 5. Das ist nach dem sogenannten jüngsten Gericht, nach dem Weltgericht, da sagt Gott das. Ich mache alles neu. Und das mag ja, ich weiß nicht, wie das auf euch so wirkt, wenn Gott sagt, ich mache alles neu, dann ist das schnell so bei mir, welch ein Trost, welch eine Zuversicht. Bei all dem, was sich so, wenn ich in die Welt schaue, negativ entwickelt. Bei all dem, was nach meinem Dafürhalten den Bach runtergeht, bei all der Zerstörung, bei all der Verseuchung und der Verunreinigung und dem ganzen Dreck und all dem, was in der Welt passiert, kann ich da hinschauen und das in meinem Herzen ergreifen und sagen, ein Tag wird kommen, da wird Gott alles neu machen. Alles neu. Das, was war, ist dann vergangen. Und dieses Wort, das hat der Johannes gesagt. Der Johannes war auf der Insel Patmos in der Verbannung. Der König oder der Kaiser Domitian, ja, übte Druck auf die Christen aus und jeder, der ihn nicht als Gott anbetete oder Gott gleich sah, diesen Kaiser, den ließ er verfolgen. Und Patmos war eine Verbannungsinsel, eine Strafgefangeneninsel. Und da musste der alte Johannes, der war über 90 Jahre alt, als er diese Offenbarung, diese Vision empfing, der musste da schwer arbeiten. Das war wie so ein Arbeitslager. Das war nicht Urlaub, sondern das war Gefangenschaft. Und da empfing er diese Vision, ja, über 22 Kapitel. Ihr kennt das alle, ja, und das ist so, es ist umstritten, ob das jetzt chronologische Abfolgen sind oder so weiter. Zum einen hat er einen Auftrag erhalten. Er sollte 7 Gemeinden Briefe schreiben. Ja, Briefe des Zuspruches, Briefe der Ermahnung, der Herausforderung, treu zu sein, zu dienen, nachzufolgen, zu lieben, Gott zu lieben, es ernst mit ihm zu meinen. Diese 7 Briefe sollte er schreiben. Und dann darüber hinaus, was ein Großteil dieser Offenbarung einnimmt, hatte er Visionen. Er sah den Himmel, sag ich mal so. Ja, den Thronsaal Gottes, wie was drumherum passiert, die 24 Ältesten, die 4 Wesen mit den unterschiedlichen Köpfen, die Cherubim sah er, ja, und er sah auch eine große Menge an Volk Gottes, das Lamm Gottes. Darüber hinaus sah er diesen Kampf zwischen Satan und den Engeln und er sah diese vielen Gerichte, die kommen würden, bis hin dann dazu, dass Gott einen Schlusspunkt setzt und Gericht hält und die Ewigkeit, die neue Welt anbricht. Das ist so ein kurzer Überschlag über die Offenbarung. Und da am Ende ist diese Aussage platziert. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Etwas neu machen. Ich denke jetzt an Jochen. Wenn der Jochen zu Hause was neu macht, ja, dann sind dann die Wände nicht mehr so ansehnlich, das ist verbraucht, das ist verschlissen, das ist verschmutzt oder sowas, da macht man etwas neu. Wenn mein Auto in die Knie geht, mittlerweile 11 Jahre alt oder 12, ja, dann denke ich darüber nach, brauche ich da mal was Neues? Oder reicht es aus, wenn ich nur die Reifen und den Motor oder sonst irgendwie einen Teil erneuere, was verschlissen ist, was verbraucht ist, das macht man neu. Aber warum sollte Gott was neu machen? Wir sehen doch im Schöpfungsbericht im 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 31, da sah Gott nach 6 Tagen sein Werk an und sagte, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und sieh, es war sehr gut. Also wenn etwas sehr gut ist, dann bedarf es doch eigentlich gar keiner Erneuerung. Aber wir wissen auch, die Geschichte geht ja weiter, der Mensch ist gefallen. Das, was Gott eigentlich vorhatte, den Menschen nach seinem Bilde zu schaffen und in Gemeinschaft mit ihm zu sein, das zerbrach durch die Sünde. Es zog Finsternis ein, Unreinheit, Unheiligkeit, Knechtschaft unter Sünde und Teufel, habe ich vor einiger Zeit ja gepredigt. Selbst die ganze Schöpfung war betroffen. Und Gott verbannte den Menschen aus seiner Gegenwart. Und wenige Kapitel im 1. Buch Mose lesen wir, im 1. Buch Mose Kapitel 6 lesen wir sogar, Gott bereute es. Er bereute es, den Menschen geschaffen zu haben. Mal gucken. Na komm. Als der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und alles Denken und Trachten ihres Herzens den ganzen Tag nur böse war, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf der Erde. Es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Stell dir vor, du bist Vater oder Mutter hast Kinder und du kommst irgendwann an den Punkt und sagst, ich bereue, dass ich dieses Kind habe. Ist das nicht schlimm? Gott hatte was geschaffen für sich, zur Liebe, zur Gemeinschaft, und er bereut es. Was ist da passiert, ne? Und als Idee, die dann da folgt, ist, ich mache ein Reset, sage ich mal so. Ich mache was neu. Ist da nicht so ausgedrückt, aber er sagt, ich will alles wegnehmen. Er schickte die Sintflut. Alles Leben auf dem Land und alle Menschen kamen um, bis auf Noah und seine Familie und all die Tiere, die Gott ihm gesagt hatte, die er mitnehmen sollte. Ansonsten war alles auf Null gesetzt. Und danach sagte Gott, ich will das nie wieder tun. Sowas Schreckliches. Nie wieder. Diesen Bund schloss er mit Noah dann, als die Sintflut vorüber war. Und trotzdem wissen wir, dass das Ergebnis sich nicht änderte. Ja, Noah und seine Familie vermehrten sich, wurden die Stammväter aller Völker. Und trotzdem war der Mensch nicht verändert. Das Böse war genauso da wie vorher auch. Und so lesen wir dann auch beim Paulus im Römerbrief, dass die ganze Schöpfung von Vergänglichkeit gestraft ist. Und dieser Untergang die ganze Welt, die ganze Schöpfung erfasst hat. Und da sagt er dann, denn mit sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Alles ist erfasst von diesem Niedergang. Aber Gott bleibt dabei nicht stehen und kündigt schon im Alten Testament, im Jesaja an, dass er etwas neu machen würde. Und das ist so im Wort wohl, sage ich, in erster Linie für das Volk Israel, aber auch schon mit Anteilen auf das Ewige, das er tun würde. Im Jesaja 65, ab Vers 17 lesen wir, denn sieh, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die frühere nicht mehr denken und sie sich nicht mehr zu Herzen nehmen wird, sondern sie werden sich ewig freuen und fröhlich sein über das, was ich schaffe. Denn sieh, ich will Jerusalem zur Wonne schaffen und ihr Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und es soll darin nicht mehr die Stimme des Weinens oder die Stimme des Klagens gehört werden. Das finden wir eins zu eins, nachdem Gott dann das Gericht gehalten hat und das neue Jerusalem vom Himmel, von Gott her, auf die Erde kommt, dann wird das genauso beschrieben. Das ist ein Blick in die Zukunft. Und Jesus greift das auf. Wenn ihr mal in die Evangelien schaut, in die Lukas, Markus, Matthäus, in allen drei Evangelien gibt es eine Endzeitrede, ist da abgedruckt, ne, dass Jesus über die letzte Zeit geredet hat. Und er spricht von den Vorgängen, die dann passieren müssen und passieren werden. Und er sagt dann zu guter Letzt, Augenblick mal, Matthäus, nee, Lukas, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus sagt das genauso. Es wird etwas Neues geben. Das Alte wird nicht mehr sein. Es wird vergehen. Und die Apostel haben das in ihren Briefen auch aufgegriffen. Ja, der Petrus, der schreibt da zum Beispiel auch über diese letzte Zeit. In meiner Luther-Übersetzung ist dieses Kapitel im zweiten Brief des Petrus, Kapitel 3, mit der Tag des Herrn überschrieben. Und er stellt dann die Frage, ja, wir warten und warten auf diese angekündigte Wiederkunft des Herrn und dass etwas Neues kommt, dass der Herr wiederkommt. Und wo sind sie denn, sagen einige da. Die Spötter, die werden in den letzten Tagen dann sagen, was ist denn mit dieser Verheißung der Wiederkunft? Wir warten und warten und es passiert nichts, könnt ihr doch vergessen. Aber er sagt, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, aufbewahrt auf den Tag des Gerichts und das Verderben der gottlosen Menschen. Er sagt, es wird kommen, es wird ein Gericht kommen, es wird ein Feuer kommen, ein Niedergang, eine Zerstörung dieser alten Welt. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel mit großen Krachen zergehen werden. Was für eine Sprache! Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Und was ist seine Konsequenz daraus? Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Alles wird vergehen. Nicht nur neu übertünchen, nicht nur neu irgendwie was Gutes machen oder was verbessern, ja, die Schöpfung reparieren, dass vergangene Kreaturen wieder am Leben sind, dass Meerwasser reinmachen, CO2-Gehalt in der Luft senken oder was man sich so vorstellen könnte, was man möchte vielleicht als Venture, mit dieser Welt wieder normal tickt. Nein. Der Herr sagt, ich werde alles vernichten. Alles. Die Schöpfung ist von Vergänglichkeit geprägt. Das ist die Zukunft. Das ist das Wort des Herrn. Darauf gehen wir zu. Ganz ehrlich, angesichts dessen, was in der Welt passiert, tröstet mich das. Ich habe einen Stand auf die Dinge, die passieren. Ich finde das schrecklich, alles, was passiert, ja. Aber ich bin trotzdem innerlich gelassen, weil ich weiß, Gott hat einen Plan. Gott wird es neu machen. Und wir werden mittendrin sein in diesem Geschehen. Das ist das, was damit da reingehört. Ich werde alles neu sein. Das ist etwas für uns, etwas für seine Kinder, etwas für sein Volk, für die, die im Buch des Lebens stehen. Da werde ich gleich nochmal drauf kommen. So, also Petrus sagt, lasst uns da hinschauen, lasst uns das erwarten. Lass das unsere Zuversicht und unsere Hoffnung sein, dass es etwas Neues gibt, dass Gott zu seiner Verheißung steht und sagt, es kommt was Neues. Aber das setzt halt voraus, dass bestimmte Dinge, wenn wir in die Bibel schauen, auch noch passieren müssen. Ich will das jetzt mal ganz kurz streifen, ja, was da noch passieren muss. Die Bibel redet von dem Kommen Jesu. Diesem verborgenen, verdeckten Kommen Jesu. Im 1. Thessaloniker Kapitel 4, Verse 16 und 17. Ja, wenn dann der Engel die Posaune bläst und der Herr Jesus seinem Volk entgegenkommt und die Entrückung stattfindet. Und in diesem Moment die in ihm Entschlafenen, so heißt es dann, auferstehen. Die Bibel nennt das die erste Auferstehung. Alle, die zu Christus gehören, werden sich um ihn versammeln. Sie werden gerufen werden an diesem Tag. Fragt mich nicht, wie das sein wird. Die Welt, da sind sich die Ausleger klar, wird es nicht wahrnehmen als Ereignis. Das, was sie wahrnehmen werden, denke ich, ist, dass plötzlich viele Menschen fehlen. Weil sie entrückt sind, weil sie nicht mehr da sind. Vielleicht wird sich dann einer daran erinnern und sagen, ja, die Christen, die haben noch immer so was erzählt. Weiß ich nicht. Aber das ist gesetzt. Das muss vorher passieren. Und danach wird, oder die Ausleger sind sich da nicht einig, ob die Drangsal, die Zeit der Trübsal, die Zeit der Gerichte, die auch in der Offenbarung stehen, vorher passieren oder ob die Entrückung mittendrin ist oder ob die Entrückung vorher stattfindet. Viele sagen eigentlich, das passiert vorher. Und danach kommt eine Zeit der Drangsal, der Trübsal. Eine Zeit, in der auch diese Gerichte aus der Offenbarung zugeordnet werden. Ja, die Siegelgerichte, die Posaunengerichte und die Zornschalengerichte. Wenn ihr die Offenbarung lest, das ist nicht schön, was da alles abgeht und in welcher Fülle und in welcher Zorn muss dahinter stehen, dass Gott diese Gerichte übt. Da ist von so viel Zerstörung und Leid und Tod und Krankheit und Bedrängnis die Rede. eine ganz schlimme Zeit. Und diese Zeit wird enden damit, dass die Völker sich zu Jerusalem versammeln und Krieg führen. Und dann wird das, was Jesus in Matthäus 24, 30 sagt, geschehen, dass er selbst, der Menschensohn, sichtbar diesmal für alle Menschen aus dem Himmel kommen wird und seinen Fuß auf den Ölberg setzt. Und der Ölberg, so heißt es in Sacharja 14, Vers 4, wird auseinanderbrechen. Der ganze Berg wird gespalten werden. Und Jesus wird diesen Krieg beenden. Das ist in der Offenbarung Kapitel 19 dann beschrieben, dass er als Heerführer kommt, der König der Könige, der Herr aller Herren, und diesen Krieg selbst führt und beendet. Am Ende dieses Krieges steht, dass der Teufel gefangen gesetzt wird und dass dieses Zeitalter der Gerechtigkeit anbricht. Jesus wird 1000 Jahre lang, so heißt es dort, so wird es benannt, regieren. Mit ihm werden seine Heiligen regieren, die vorher zu ihm entrückt worden sind. Mit ihm. Das alles muss passieren vorher. Und am Ende dieser Zeit wird der Teufel nochmal freigelassen, um nochmal verführen zu können. Und er wird wieder Völker verführen. Und sie werden wieder hinziehen zu Jerusalem und gegen, so heißt es da, gegen die Heiligen und gegen die geliebte Stadt Krieg führen wollen. Und dann greift Gott selbst an. In der Offenbarung steht, dass von Gott her ein Feuer auf diese Heere fällt und sie verzehrt. Und der Teufel wird danach in den ewigen Feuersee geworfen, wo ewige Qualen sein werden. Und danach kommt noch nicht das Gericht. Danach, das fand ich dann so in diesem Zusammenhang ganz interessant, Offenbarung Kapitel 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, das ist das Geschehnis danach, der Thron Gottes. Johannes sieht einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und für sie wurde kein Platz mehr gefunden. Er sieht das so, wie er immer das auch bildlich gesehen hat. Aber Erde und Himmel vergehen vor dem Angesicht Gottes. Gott erscheint auf der Bildfläche und vor seinem Angesicht haben Erde und Himmel keinen Bestand mehr. Sie vergehen. Und danach findet dieses jüngste Gericht statt, das Weltgericht. Das ist die zweite Auferstehung. Alle Menschen, die gestorben sind, werden auferweckt und werden Rechenschaft ablegen vor Gott. Und das endet damit, dass daran steht, und alle die, die im Buch des Lebens gefunden wurden, wurden nicht gerichtet. Aber wer da nicht gefunden wurde, der wurde gerichtet und in den ewigen Feuersee verbannt. Das ist das Gericht. Das Zeitalter der Gerechtigkeit. Da, wo die Gnade zu Ende ist, wo jeder Gelegenheit hatte, vorher seine Entscheidung zu treffen. Das ist uns so in der Bibel vorgezeichnet. Und da möchte ich jetzt einfach mal so einsteigen. Danach kommt dann das Kapitel 21, wo dieser Satz dann auch steht, der die Jahreslosung eben ausmacht. Und ich sah, ich fange bei Vers 1 an, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Gott hat eine fertige Stadt. Er hat im Himmel eine fertige Stadt, das neue Jerusalem, was im Grunde ja auch, wenn wir gleich weiterlesen, ein Sinnbild ist für die Gemeinschaft des Volkes Gottes mit ihm. Dafür steht dieses Jerusalem. Deswegen ist sie auch geschmückt wie eine Braut. Das sind die Heiligen, die sich gereinigt haben und geheiligt haben, die das Kleid der Gerechtigkeit haben. Wir denken an diese Gleichnisse von der Hochzeit, die Jesus gesprochen hat. Ne? Und da war dann einer, der hatte kein Gewand an und Jesus schmiss ihn raus. Kein Hochzeitsgewand, das ist das Gewand der Gerechtigkeit, das wir durch Jesus bekommen. Geschmückt wie eine Braut für ihren Mann. Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief, sieh da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Das ist dieses neue Jerusalem. Gott wohnt mitten unter seinem Volk und das wird in folgenden Versen dann auch gleich beschrieben. Er wird selbst, Gott wird mit ihnen sein. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Keine Angst mehr. Keine Furcht. Keine Depression mehr. Kein Niedergang, keine Sorge. Keine Schmerzen, seelisch oder körperlich. Keine Not. In der Gegenwart Gottes wird das sein, was wir uns in unseren Herzen erwünschen. Dieses Sehnen nach Frieden und nach Geborgenheit, nach Ruhe, nach Annahme, nach Liebe, das werden wir in seiner Gegenwart erleben. Friede wird da sein. Irgendjemand hat heute Morgen für Frieden gebetet. Reinhold, du glaube ich, ne? Hast du das? Friede wird sein, echter Friede in seiner Gegenwart. Und dann kommt dieser Satz, und der auf dem Thron saß, das ist die Jahreslosung, sprach, siehe, ich mache alles neu. Siehe, sagt Gott, Gott selber spricht. Ich, er selbst, Gott selbst, kein anderer, kein Engel, kein Gesandter, kein Missionar oder ich, sagt Gott, ich selbst mache. Ich spreche mein Wort und es wird geschehen. Ich mache das. Ich mache alles, ohne irgendwas auszulassen. Alles. Himmel und Erde. Es wird alles neu sein. Ich mache das. Ich mache es neu. Nicht nur übertünchen. Nicht nur ein bisschen dran rumfummeln. Es wird komplett neu sein. Neu, eine neue Welt, ein neuer Himmel. Etwas, was unsere Vorstellung zersprengt, das können wir nicht erfassen. Aber es wird herrlich sein. Lasst uns diese Bilder, die der Johannes hatte, einfach mal in unsere Herzen wirken. Es wird herrlich sein. Großartig. Voller Freude. Wir werden da Dinge sehen, die wir nie gesehen haben. Es wird schön sein. Halleluja. Und dann sagt Gott, dieser große Gott, er sagt, und zu mir sprach er, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ja, was ist das denn für ein Satz von unserem Gott? Gibt es irgendein Wort, das Gott spricht, was nicht wahrhaftig ist, was nicht gewiss ist? Warum sagt er es? Er sagt es für uns, damit wir wissen, er meint es tatsächlich, damit wir es festhalten können. Stell dich darauf, sei gewiss. Das ist die Wahrheit Gottes. Es wird passieren. Dieses Gericht wird stattfinden. Dieses Vergehen der alten Erde und der neuen, des alten Himmels. Es wird alles passieren. Neues wird kommen. Neues. Halleluja. Das ist unsere Zukunft. Ergreifen wir das, dass Gott nicht nur hier ist, um uns ein schönes Leben zu bereiten. Er hat eine Ewigkeit für uns. In seiner Gegenwart. Eine herrliche Ewigkeit. Und wenn ich den Petrus lese und den Paulus, dann kommen die immer wieder an den Punkt, Mann, das, was jetzt hier so schwierig ist, das ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir bei unserem Gott haben werden. Es lohnt sich, das alles zu ertragen. Entschuldigt. Ja, und dann sagt er in Vers 7, wer überwindet, der wird das alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ja, und dann sagt er auch, wer da nicht dazu gehört. Und dann Vers 10, und das heilige Jerusalem, die herabkam aus dem Himmel von Gott, und er führte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die herabkam aus dem Himmel. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Da fängt jetzt Johannes an und beschreibt uns, wie sie aussah. Dieses Bild von der Stadt. Sie ist herrlich. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Damit wird diese Stadt, diese Wohngemeinschaft, aber auch wir angetan sein. Und es gibt keinen Tempel mehr da drin. Gott selbst wird gegenwärtig sein. Und diese Stadt bedarf auch keiner Beleuchtung mehr. Sie braucht auch keine Sonne und keinen Mond. Die Herrlichkeit Gottes wird diese Stadt erleuchten. Diese Herrlichkeit, sein Licht wird unter uns sein. Und sie hat gigantische Ausmaße und eine Schönheit. Sie ist edel. Die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Er maß die Stadt mit dem Rohrstab. Es waren 12.000 Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. 12.000 Stadien, ein Stadion hat 185 Meter, so Pi mal Daumen. Kann man umrechnen, dann ist man bei 2.220 Kilometer. Breite, Länge, Höhe. Ich habe mal so gegoogelt, Bilder. Da ist so ein goldener Quader dann gemalt. Ja, stellt man sich ja keine Stadt drunter vor, ne? Aber herrlich, herrlich und gigantisch. Und ich musste daran denken, dass Jesus sagte in Johannes 14, dass er zum Vater geht und dass er wiederkommen würde, um diejenigen, die zu ihm gehören, in das Haus des Vaters zu holen, in dem viele Wohnungen sind. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist die Verheißung, die Jesus uns gegeben hat, dass wir dazugehören. Halleluja. Und in dieser Stadt wird nichts Unreines mehr sein. Keine Lüge, kein Gräuel. Und nur wer im Buch des Lebens steht, hat Zugang zu ihr. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in dieser Stadt sein. Und von diesem Thron werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. Und der Baum des Lebens, der uns schon ganz zu Anfang im Garten Eden begegnet, wird an diesem Strom des Wassers sein und mitten in der Stadt stehen. Das sind alles Bilder für ewiges Leben, für die Gemeinschaft, die wir haben werden in der Herrlichkeit Gottes. Gott schenke uns Gnade, dass wir das in unseren Herzen ergreifen können. Mit Zuversicht, mit Vorfreude. Mit diesem Wissen, so wie die Apostel das sagen. Mann, das, was hier ist, ist so gering dagegen. So verschwindend dagegen. Ich hatte überlegt, ob ich eine Folie mache, wo unser Leben ist. Und dann das ewige Leben dahinter. Und irgendwann, wenn du in der Ewigkeit bist, das Leben, diese 70, 80 Jahre, wird immer kleiner. Verschwindet irgendwann angesichts dieser Weite der Ewigkeit, die vor uns liegt. Das ist die neue Stadt. Das ist das, was Gott meint, wenn er sagt, ich mache alles neu. Das ist unsere Verheißung. Und wisst ihr, wir leben ja jetzt schon da drin. Gott hat es ja nicht nur gesagt im Alten Testament. Nein, er hat angekündigt, ich bereite das vor, ich mache einen neuen Bund. Ich schenke meinen Geist in euer Herz hinein. Ich werde euch von innen heraus verändern. Und Jesus sagte, als er dann vor der Bergpredigt losging, tut Buße, kehrt um. Das Himmelreich ist nahe gekommen. Ich sag euch, wie ihr da reinkommt, nämlich durch eine Wiedergeburt. Durch den Geist, den er in unser Herz legt und unseren Geist neu macht. Und der Epheserbrief, der sagt, dadurch seid ihr versiegelt. Er ist das Unterpfand, die Anzahlung auf dieses Erbe, wovon in der Offenbarung die Rede ist. Wenn Gott sagt, wer überwindet, der wird das alles erben. Da sind wir dabei. Wir sind Erben. Das ist die Anzahlung. Wir sind neue Kreaturen, geschaffen durch den Geist Gottes. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist unser Stand. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir sind noch in dieser Welt. Aber wir haben eine Perspektive in die neue Welt. Mitbürger im Reich Gottes. Amen. Lasst uns daran festhalten. Lasst uns diese Jahreslosung zu Herzen nehmen und diesen Blick nach vorne tun. Gott ist gut. Vater, ich danke dir dafür, dass du alles gesagt hast, was kommen würde. Dass du uns nicht im Ungewissen lässt. Und ich preise dich für deine Macht, für deine Größe. Nichts und niemand kann dich hindern. Nichts und niemand wird dich hindern, zu tun, was du dir vorgenommen hast. So schenke uns deinen Frieden, Herr. Lass uns aufschauen hin zu dir, auf das Neue. Lass uns erwartungsvoll sein und sehnsüchtig, Herr mein Gott. Danke, Herr. Amen.